Im Studio darf ich ganz herzlich begrüßen Ingrid Schittig von, ja, von Weltbürgern im Grunde genommen. Das heißt, es hat sie mir gerade eben gesagt, das ist praktisch ihr Hauptgebiet. Aber am Freitag, den 13., da wird in Freiburg auch Mahnwache gehalten, und zwar für eine Kriegsdienstverweigererin aus Israel. Kannst du mir dazu etwas näher sagen? Vielleicht zuerst einmal zum sogenannten Kriegsdienstverweigerungstag.
Der existiert schon längere Zeit, ist aber eigentlich nie so sehr beachtet worden. Und so langsam fühlt man mehr, dass man mehr tun muss gegen den Krieg und gegen Menschen, die Krieg führen. Unser Plan ist, dass am Freitag, den 13., also am 15. ist der Tag der Kriegsdienstverweigerung, das ist ein Sonntag und ein Feiertag, von daher für uns ein bisschen schlecht. Also wir machen das dann am Freitag, dass da in vielen Städten in Deutschland dieser Tag der Kriegsdienstverweigerung begangen wird und dass dieser Tag besonders einer jungen Israelin, du hast schon gesagt, die Tahir Kamina, gewidmet ist.
Was hat es mit dieser Frau auf sich? Warum wurde sie besonders hervorgehoben?
Tahir Kamina hat in Palästina gearbeitet, also ein Praktikum gemacht, ein Jahr lang. Und sie hat dort mit Kindern gearbeitet und hat erlebt, wie das Leben in Palästina beengt ist, bedrängt ist, wie es voller Gewalt ist. Und sie hat gesagt, sie will nicht dazu helfen, dass dieses Land weiter von Israel besetzt wird. Und deswegen hat sie ihren Dienst in der Armee verweigert.
Na, du wolltest gerade noch weiter sagen.
Nee, mach nur weiter.
Ja. Kriegsdienstverweigerung ist ja ein weltweites Phänomen, beziehungsweise ein Menschenrecht im Grunde genommen. Wo liegt es begründet, beziehungsweise wer hat dazu gearbeitet, wer hat dazu entsprechend die Forderungen aufgestellt?
Die Forderungen gibt es schon lang. Es sind aber von, sagen wir, 200 Ländern, nur in 50 Ländern ist es verwirklicht. Es ist von der UN eingerichtet worden und insofern verstößt Israel gegen die Regeln der UN, wenn es in Israel keine Kriegsdienstverweigerung gibt, und es gibt keine in der Realität. Theoretisch gibt es, wenn jemand sehr religiös ist und es sehr religiös begründet, dann kann man manchmal davonkommen. Aber im Allgemeinen ist es so, dass man eingerufen wird, und der Gedanke des israelischen Staats ist, dass jeder Mensch, die Männer 3 Jahre und die Frauen 2 Jahre Militärdienst machen. Das ist dieses Verlangen nach Sicherheit und Macht des Staates.
Ihr seid jetzt von den Weltbürgern. Die Weltbürger berufen sich ja auf die allgemeinen Menschenrechte. Mhm. Da steht es ja wohl schon drinnen.
Ja.
Ich meine, da steht das eine und in der israelischen Gesetzgebung steht was anderes. Und jedes Land hat da seine eigenen Regeln. Du hast es gerade eben ja auch schon gesagt.
Ja, ja.
Von 200 Ländern erkennen gerade mal 50 Länder die Kriegsdienstverweigerung als eine Möglichkeit, möchte ich mal sagen, an, und ist mit sehr vielen Ausnahmen verbunden. Wir kennen das ja auch von der Bundesrepublik Deutschland. Als es noch die Wehrpflicht gegeben hat, gab es die sogenannten Totalverweigerer, und diese hatten eben entsprechend Schwierigkeiten, beziehungsweise mussten lange begründen, weshalb sie einen Kriegsdienst an der Waffe beziehungsweise auch einen Zivildienst entsprechend verweigern. Und da möchte ich jetzt ein bisschen näher vielleicht darauf eingehen. Das heißt, fangen wir mal vielleicht erstmal bei Israel an. Das heißt, wie sieht es denn in Israel aus? Was steht in Israel in den entsprechenden Gesetzen drin? Und wie ist es dann international beziehungsweise auf Grundlage der Menschenrechte, um einfach mal dieses Papier auch anzuerkennen, geregelt?
Das ist ein bisschen ein schwieriges Thema, weil Israel aufgrund seiner Vergangenheit und aufgrund der Gründung des Staates eine besondere Stellung einnimmt. In Israel gibt es keine Kriegsdienstverweigerung in dem Sinn, wie wir es kennen. Die Tahir zum Beispiel ist einberufen worden im Januar das erste Mal. sie hat gesagt, sie möchte nicht Militärdienst ableisten. Sie möchte lieber Zivildienst machen stattdessen. Das ist ihr aufgeschlagen worden, Zivildienst. In dem Sinne gibt es nicht. Und sie wurde zu 30 Tagen Militärgefängnis verurteilt. Nach 30 Tagen wurde sie entlassen. Und ich sage das so gründlich, weil es mit allen so geht, die verweigern wollen. Nach 30 Tagen wurde sie verlassen, durfte heim, war einen Tag zu Hause, musste sich am nächsten oder übernächsten Tag wieder melden. Und sie sollte wieder ihren Militärdienst antreten. Sie tat es nicht. Und sie wurde wieder zu 20, also es geht immer so zwischen 20 und 30 Tagen. Und so hat sie mittlerweile so über 100 Tage jetzt Militärgefängnis hinter sich.
Wie lange geht sowas in der Regel weiter? Das heißt, bis sie alt und grau ist? Oder sagt man dann irgendwann mal, okay, wir haben dich jetzt 2 Jahre lang eingekastelt gehabt und 2 Jahre lang wäre auch der Militärdienst gelaufen, sagen wir mal, ist irgendwie gegessen?
Auch da gibt es keine Regel. Von den Frauen, die Militärdienst verweigert haben, ist sie jetzt die, die am längsten verweigert und die am meisten Militärgefängnis deswegen ableisten musste.
Ja, ich meine,
es kann, also man weiß nicht, wie lange das weitergeht. Man hat Erfahrung, dass manche das 2 Jahre so weitergeht und dass sie dann noch vor ein Zivilgericht gekommen sind und dann zu 2 Jahren Gefängnis, also normales in Anführungszeichen Gefängnis verurteilt wurden. Also da gibt es keine festen Regeln.
Israel haben wir jetzt erstmal ganz kurz abgehakt, springen wir einfach nach Deutschland. Wie sieht es denn in Deutschland aus? Das heißt, Deutschland hat jetzt keine Wehrpflicht mehr, aber wer aufmerksam die Zeitung gelesen hat, der weiß, dass es jetzt heißt, wieder mehr Militärausgaben fürs Militär, die brauchen wieder finanzielles Futter und das heißt dann nichts anderes, als dass hinterher die Soldaten wohl auch einrücken werden und natürlich sie rücken auch aus und sind inzwischen weltweit im Einsatz. Da gibt es auch den einen oder anderen Mann, der hingegangen ist und gesagt hat, okay, Deutschland verteidigen ist irgendwie für ihn machbar, aber er wollte da nicht in Afghanistan dienen und in Afrika, weil er da ganz einfach auf Menschen schießen muss oder könnte und die greifen zumindest Deutschland nicht direkt an. Das heißt, das ist nicht einsichtig, weshalb dass sie da dienen sollen. Mhm. Wie sieht denn da die deutsche Situation aus bei zum Beispiel Soldaten, die sagen, okay, in Deutschland in der Kaserne, falls die, ich sag's mal ganz salopp, bösen Russen kommen, weil es immer noch das alte Feld, das alte primitive Feindbild, aber nicht hier bei diesen sogenannten humanitären Einsätzen, ich sage das Wort ganz langsam, die allerdings eben mit der Waffe in der Hand geführt werden, irgendwo in der Welt inzwischen.
Ja, da es sich dann um sogenannte humanitäre Einsätze handelt, humanitäre Einsätze auch in Anführungszeichen, wäre das in gewissem Sinn rechtens. Aber es gibt ja nicht diese Einsätze, sondern in jedem Land, das hat die Erfahrung gezeigt der ganzen letzten Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg, je mehr aufgerüstet wird, desto mehr entstehen Kriege und mit Gewalt und die auf Gewalt antwortet, da entsteht kein Frieden.
Habt ihr da irgendwo so einen gewissen Überblick, wie sich das Ganze verschärft hat? Das heißt, ich nehme einfach an, dass es sich inzwischen wieder verschärft hat bei den Sanktionsmaßnahmen, die ergriffen werden gegenüber Kriegsdienstverweigerern oder andersrum ausgedrückt. Wie sieht es in Deutschland aus, wenn jemand tatsächlich sagt bei der Bundeswehr, nee, da steigt er aus, ich habe den Einberufungsbescheid gekriegt, also raus aus der deutschen Kaserne und hin nach Afghanistan und da mache ich nicht mit?
Also da muss ich ehrlich sagen, diese Kriegsdienstverweigerung ist nicht unser Spezialgebiet. Wir sind da eigentlich als Weltbürger und Weltbürgerinnen reingekommen, dadurch, dass wir Kontakt zu Tahir bekommen haben. Und wir arbeiten zusammen mit Connection e.V. Das ist die Organisation, die sich spezialisiert hat auf Kriegsdienstverweigerung.
Okay. Gut, das heißt praktisch an den falschen Adressat die richtige Frage gestellt
vielleicht, ja.
Oder die wenigstens halbwegs richtige Frage gestellt.
Aber nur eins, es ist die Frage, welche Kriege überhaupt geführt werden und die nächste Frage ist, warum sie geführt werden. Und da ist das Problem in Deutschland und in vielen anderen Ländern, dass die eigentlichen Kriegsursachen nicht genannt werden und nicht diskutiert werden, sondern dass man Stellvertreterideale bringt, wie Freiheit oder manchmal werden die Frauen verteidigt und manchmal, also es gibt die verschiedensten Sachen, die dann zu Hilfe gezogen werden, damit ein Krieg geführt werden kann offiziell.
Jetzt ist am Freitag eben diese Mahnwache. Wie wird das Ganze stattfinden? Wo wird es stattfinden?
Die wird in quer durch Deutschland sozusagen stattfinden. Von oben, von Hamburg bis zum Bodensee und von Leipzig bis Köln. Also wir haben 15 Städte, in denen, und das war die Idee, in denen zur gleichen Zeit aus dem gleichen Grund eine Mahnwache gemacht wird. Nämlich die Mahnwache, dass Schluss sein soll mit dieser Gewalt und dass Tahir freigelassen wird und nicht wieder eingesperrt wird.
Hier in Freiburg habt ihr auch noch ganz spezielle Aktionen. Wann nochmal?
Das ist jetzt am Freitag, den 13. von 17 bis 19 Uhr. Und das ist so fast in allen Städten, in denen diese Mahnwachen stattfinden. In der einen oder anderen vielleicht mal einen Tag früher oder zwei Tage später, aber um Pfingsten rum.
Jetzt haben wir es vorhin ausgeführt, ne? Ihr seid natürlich von den Weltbürgern. Was macht denn ihr ganz speziell?
Das ist ein weites Gebiet. Ich meine, das, die Art oder die Idee des Weltbürgertums, die ist ja schon uralt, die gibt es schon seit Sokrates. Der wollte Weltbürger sein und nicht Bürger von Athen, oder einer wollte den Weltfrieden haben. Aber unsere Idee ist, dieses Weltbürgertum und die Idee des Weltbürgertums einfach zu verbreiten, weil wir sehen, dass ein Weltbürgertum, das auf ethischen Grundsätzen besteht. Und das ist ja heute in der Politik nicht so, dass ethische Grundsätze maßgebend sind, sondern ökonomische oder geopolitische. Dass also die Welt sozusagen verwaltet wird, dass man erkennt, dass die Welt allen gegeben ist und dass die Welt kein Privatbesitz von zum Beispiel Konzernen werden kann und dass die Welt vernünftig und verantwortungsvoll von der Zivilgesellschaft in der Hauptsache verwaltet wird.
Das würde dann auch so eine Art Weltregierung mit einschließen, oder wie stellt man sich das speziell vor? Denn die Welt muss zumindest eins verwaltet werden. Wie groß das die Verwaltung dann sein muss, ist eine andere Frage.
Ja, der Weg dahin ist auch noch sehr, 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 sehr lang. Also wir arbeiten noch nicht in Begriffen wie Regierungen und so. Sondern wir versuchen erstmal diese Idee zu verbreiten und die Idee, dass Menschen eben friedlich zusammen leben können und dass sie respektvoll miteinander umgehen und dass wir versuchen, auf diese Art Frieden und Gerechtigkeit als Grundlage für Weiteres zu schaffen.
Wo kann man sich näher informieren bei euch? Welche Webseite habt ihr da?
Das ist www.worldcitizens.de. World Citizens mit Z geschrieben. Weil wenn man es mit S schreibt, kommt irgendwie in Amerika ein Spiel, Casino oder sowas. Also worldcitizens.de.
Nochmal auf den 13. zu sprechen zu kommen. Das heißt, am 13. habt ihr hier in Freiburg Aktion. Wo war das nochmal genau?
Am Bertholdsbrunnen
in der Innenstadt.
In der Innenstadt, ja.
Okay, gut. Dann danke ich mal Ingrid Sittig für dieses Gespräch. Merci.
Ich danke auch.